Silbermond. Silbermond, wer kennt die Band Silbermond? Ja, sie haben ein Lied gesungen. Das heißt eigentlich das Beste. Heute eine kleine Panne. Falsches Lied, macht nichts. Das Beste, das mir je passiert ist. Kennt ihr das? Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ja, das sollte eigentlich da kommen, aber macht auch nichts. Sehr schön. Wir sind Menschen, passiert. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das kennt ihr alle, oder? Die meisten von euch, ja? So. Wäre deutlich angenehmer gewesen als diese depressive Stimmung hier. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ist ein Liebeslied. Ein echtes Liebeslied für irgendjemanden. Stefanie Kloß, die das singt. Vielleicht singt sie das für ihren Mann. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. War mir jetzt auch nicht so wichtig. Jedenfalls war entscheidend ein Liebeslied. Ein Love Song. Ein Love Song für eine, für den Angebeteten, die Angebetete. Ein Menschen, den man liebt, wie auch immer. Und das ist sehr interessant, solche Liebessongs, die kennen wir in verschiedenen Variationen. Im Radio laufen sie rauf und runter. Bei Spotify kann man sich's anhören, bei Apple Music, wie auch immer. Und man kann die ganz unterschiedlich singen, mit ganz unterschiedlichen Motivationen singen, diese Lieder. Ja? Man kann sie singen. Erstens, stell dir vor, du sitzt im Auto und hörst dieses Lied bei Spotify und, oder über Spotify oder wie auch immer, übers Radio. Und dann hörst du dieses Lied, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und du singst es kräftig mit und du singst es, warum? Weil die Musik dir einfach gut gefällt. Tolle Musik, Silbermond, die haben was drauf, das ist gut. Oder du singst es, weil du irgendwie so ein Faible für gute Texte hast. Ja? Und denkst, boah, schöne Texte, lyrisch richtig gut. Und vielleicht singst du es auch, weil es dir ein gutes Gefühl gibt, dir persönlich, weil die Melodie so schön ist und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, so ein Lied zu singen. Die zweite ist, neben dir im Auto sitzt deine Angebetete oder dein Angebeteter. Den Menschen, den du so sehr liebst. Und du hörst dieses Lied und du fängst an zu singen und guckst den Menschen an, hoffentlich nicht so arg lang beim Autofahren, aber du guckst sie an und singst dir, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und da ist die Motivation eine ganz andere, weil du fokussierst dich auf diesen Menschen und singst dieses Lied ganz bewusst diesem Menschen. Dieser Mensch ist im Zentrum. Du rückst ihn mit dem Lied ins Zentrum. Du sagst ihm, dass du ihn liebst über alles, bekennst deine Liebe zu ihm, du hebst ihn in den Himmel. So sind Liebeslieder, wenn sie wirklich aus einer Bewegung des Herzens kommen und ausgerichtet sind auf den Menschen, den man eben liebt. Das ist ein großer Unterschied, ja? Also das Lied singen und toll finden, weil es eine gute Musik hat und einen guten Text. Oder ob ich es ausrichte von meinem Herzen her auf eine Person, die ich anbete. Das ist ein Unterschied. Und nicht anders ist es bei den Liedern, die wir im Gottesdienst hier singen. Wir sagen immer, es sind Anbetungs- und Lobpreislieder. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich kann diese Lieder entweder singen oder ich kann sie anbetend singen. Das ist ein Unterschied. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied und deswegen habe ich in Anlehnung an diesen Werbespruch von dem skandinavischen Einrichtungshaus da das so genannt, singst du noch oder anbetest du schon? Singst du noch oder anbetest du schon? Mit welcher Motivation singst du diese Lieder, wenn du hier in den Gottesdienst kommst? Normalerweise haben wir am Anfang eine Zeit des Lobpreises hier, so wie gesagt, fromm Deutsch, es ist Lobpreis, wir sagen Gott, wie gut er ist, wir loben ihn mit diesen Liedern. Wir haben es bewusst heute mal an das Ende gestellt oder nach der Predigt, um uns darüber Gedanken zu machen, warum machen wir das eigentlich? Ist es ein bloßes Singen, weil es schön Spaß macht und schön ist, oder ist es gesungene Anbetung? Ist es wirklich gesungene Anbetung? Und nochmal, auch beim Lobpreis kommt es auf die Bewegung meines Herzens an. Auf die Bewegung meines Herzens. In der Bibel heißt es mal, wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn die Voraussetzung dafür, dass Lobpreislieder zu echter Anbetung werden oder dass wir selbst zu wahren Anbetern werden. Und in Johannes 4, Vers 23 sagt Jesus mal Folgendes zum Thema Anbetung. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Wörtlich heißt es da, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also, was ist die Voraussetzung dafür, dass Lobpreislied-Singen zur echten Anbetung wird? Wie kann ich zum wahren Anbeter werden? Ganz erstmal, ganz grundlegend, dass ich eine Herzensbeziehung zu dem Angebeteten habe. Dass ich eine Herzensbeziehung, wie heißt es dann im Text, zum Vater im Himmel habe. Dass ich eine Herzensbeziehung zu dem Gott habe, der sich mir gezeigt hat, weil der Heilige Geist mich ergriffen hat. Dass ich eine Herzensbeziehung habe zu dem Gott, der sich zu erkennen gegeben hat als die Wahrheit in Person, als Jesus Christus. Dann können Sie sagen, dass ich eine Herzensbeziehung habe zum dreieinigen Gott. Das ist die Voraussetzung. Und egal, wenn du da schon bist in dieser Beziehung, ist es trotzdem immer wieder eine Aufgabe als Christ, wenn ich in die Anbetung gehe, ganz bewusst zu sagen, ist das jetzt meine Grundmotivation, diesem Geliebten zu begegnen, diesem Angebeteten zu begegnen. Ganz wichtig. Und deswegen, wie gesagt, der Gedanke, damit Lobpreislieder zur wirklichen Anbetung werden, muss ich in eine Herzensbeziehung zum Angebeteten kommen. Ganz entscheidend, ganz wichtig. Es braucht diese Beziehung. Das ist die Voraussetzung dafür. Es gibt jetzt einen Unterschied zwischen Liebesliedern, die ich auch wirklich bewusst meiner Frau zum Beispiel singe, und der Anbetung. Es gibt einen Unterschied. Ein Love-Song, den singe ich an geliebten Menschen, meistens dann, wenn ich auch echte, tiefe Gefühle für den anderen habe. Ja? Also Voraussetzung ist meistens, dass ich so echt gut erfüllt bin und dann singe ich dem anderen so ein Liebeslied oder ich schreibe ihm ein Liebesgedicht oder was auch immer. Ich habe tiefe Gefühle, die schon da sind, auf jeden Fall, und dann habe ich den Impuls, ich schreibe dem anderen einen Liebesbrief. Wenn ich meine Frau nicht so sehr verstehe gerade und wenn ich mich auch selbst nicht sonderlich verstanden fühle, dann mache ich das im Normalfall nicht so. Könnt ihr ja mal fragen, aber kommt da nicht so vor. Oder auch Liebesbekenntnis, ich mache viel Liebes, ja, aber okay. Oder wenn die Umstände meines Lebens sehr schwierig gerade sind und ich mit allem Möglichen beschäftigt bin und alles auf mich einprasselt, dann komme ich eigentlich meistens auch nicht auf die Idee, meiner Frau Liebeslieder zu singen oder ihr ein Liebesgedicht zu schreiben. Wahre Anbetung, und das ist der Unterschied zu solchen Love-Songs, wahre Anbetung ist unabhängig von meinen Gefühlen. Erst einmal. Gefühle dürfen natürlich da sein und dann darf ich in Anbetung gehen. Das ist nicht verboten. Aber wahre Anbetung hat nicht in erster Linie was damit zu tun, dass ich immer erst große Gefühle für Gott habe. Wahre Anbetung ist unabhängig auch von meinen aktuellen Lebensumständen, in denen ich gerade mich befinde. Und warum ist das so? Weil Gott zu jeder Zeit anbetungswürdig ist. Und warum ist Gott zu jeder Zeit anbetungswürdig? Da will ich kurz mit euch drüber nachdenken. Warum ist Gott zu jeder Zeit anbetungswürdig, auch unabhängig von meiner aktuellen Gefühlslage und meinen aktuellen Lebensumständen? Warum? Und da gibt uns ein Stück weit auch der Bibeltext, der heute für diesen Sonntag vorgegeben ist von unserer Landeskirche. Heute ist der Sonntag Kantate, also singet heißt es. Das heißt, es ist gut, dass wir uns mit diesem Thema Gott Lieder singen, auch immer wieder mal beschäftigen. Da ist dieser Text aus Offenbarung 15 vorgegeben und das ist eigentlich nichts anderes als ein Lobpreislied, ein Anbetungslied. Und den lese ich euch mal vor. Da heißt es, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dir, Herr, nicht in Ehrfurcht begegnen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten, denn alle werden erkennen, wie vollkommen gerecht dein Handeln ist. Richtig vollmächtiger Lobpreis, finde ich. Frage nochmal an uns, warum ist Gott zu jeder Zeit, unabhängig von den Umständen, anbetungswürdig? Erster Gedanke, weil Gott so ist, wie er ist. Lobe Gott für das, was er ist, was er ist. Auch losgelöst von unseren aktuellen Erfahrungen, denn die schwanken immer. Auch meine Erfahrungen mit Gott, die schwanken. Meine Gefühle, wie ich Gott gegenüber habe, schwanken. Aber Gott bleibt immer derselbe. Und das sehen wir in dem Vers, wenn man genau Vers 4 nochmal anguckt, guckt es euch mal an, da steht, wer sollte dir, Herr, nicht in Ehrfurcht begegnen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren? Nur du allein bist heilig. du bist heilig. Das ist die Begründung, warum man ihm in Ehrfurcht begegnet. Weil er heilig ist und das bleibt er auch. Er bleibt heilig und das ist nicht nur das einzige, was Gott zukommt. Er ist gut. Er ist gut und er bleibt gut. Er ist pure Liebe und er bleibt pure Liebe. Er ist pure Gerechtigkeit und er bleibt pure Gerechtigkeit. Gott ist. Und das ist entscheidend. Ich bete ihn an, weil er so ist, wie er ist. So in Ansätzen kennt er das im Zwischenmenschlichen. So in Ansätzen. Manchmal sage ich meinen Kindern, sagt ihr hoffentlich euren Kindern auch oder euren Eltern mal oder wie auch immer, ja, so, sagt er, hey, ich habe dich so, so lieb. Ich habe dich so lieb. Und dann, als die Kinder noch kleiner waren, fragten sie manchmal dann, ja, rum, Papa, warum? Warum hast du mich lieb? Und manchmal habe ich einfach geantwortet, einfach weil du bist, wie du bist. Ja, kennt ihr das? Das reicht den Kindern meistens nicht, die wollen ein bisschen mehr hören, weil sie ja doch sich über Leistung definieren, gerne auch, wie wir alle. Aber das ist letztendlich das, ich bete Gott an, ich sage ihm, bekenne ihm meine Liebe, weil er ist, heilig, gerecht, liebevoll. Er muss eigentlich gar nichts tun, um mir das zu beweisen, er tut es aber. Und trotzdem ist er anbetungswürdig, einfach wegen seines Wesens. Theologe Edmund Schlink hat es mal so formuliert, habe ich es da? Ja. Es geht um die Anerkennung Gottes als Gott. Gott wird nicht erst Gott durch seine Taten. Er ist dieser liebevolle, allmächtige Gott und er ist anbetungswürdig. Egal wie es mir persönlich gerade geht und wie ich mich fühle. Ein zweiter Gedanke, der aber dann dahinter da noch dazu kommt, ich habe es gerade schon angedeutet, er ist anbetungswürdig zu jeder Zeit, weil er Gutes an uns getan hat und tun wird. Er ist zwar gut in seinem Wesen, aber er zeigt es uns auch. Und das hat er gezeigt. Und das sehen wir auch nochmal in dem Bibeltext. Gerade nochmal zurück eins bitte. Das geht hier gerade nicht, warum auch immer. Gerade den Vers nochmal ganz, kannst du nochmal den Predigttext zeigen? Ja, dann doch nicht. Jetzt, da haben wir es. Vers 3 und 4, ich lese nochmal. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König aller Völker. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten, denn alle werden erkennen, wie vollkommen gerecht dein Handeln ist. Darum geht es. Und deswegen dieser Gedanke, Gott ist anbetungswürdig, weil er Gutes an uns getan hat und auch Gutes tun wird. Also wir schauen in die Geschichte, Gott hat Israel aus der Gefangenschaft geführt, aus der Sklaverei. Gott hat die Welt aus der Gefangenschaft der Sünde geführt, indem er am Kreuz für uns stirbt, auferstanden ist. Gott hat uns aus der Gefangenschaft des Todes geführt, indem er auferstanden ist. Und er hat ganz persönlich dich und mich auch aus dieser Gefangenschaft geführt, wenn wir uns führen lassen. Entscheidend, merkt ihr das? Gott hat Gutes getan und aufgrund dieser Taten loben wir ihn. Was für ein Gott. Und jetzt guckt in eure eigene Biografie, in eure eigene Glaubensleben mal zurück und ihr werdet, jeder, der Christ ist, wird sagen können, in irgendeiner Form, da hat Gott wirklich Gutes an mir getan. Da habe ich so Gutes erlebt in meinem Leben, dass ich genau das sagen kann, gerecht und vollkommen ist dein Handeln. Groß und wunderbar sind deine Taten. So ist Gott. Er hat mich positiv geprägt. Ab und zu ist es gut, in die Vergangenheit, in die eigene mal zu gucken und zu schauen, wo hat Gott denn gut gehandelt. Und das gibt mir dann auch wieder den Anlass zu sagen, ja, ich lobe dich und preise dich. Und weil der Vater im Himmel so in die Geschichte eingegriffen hat, in deine Geschichte und auch in die Weltgeschichte, und weil dieser Jesus, wie es heißt im Hebräerbrief, derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, weil er so ist, wird er auch in Zukunft gut sein. Und gut handeln und Großes tun in meinem Leben. Und darum ist dieser Gott anbetungswürdig. Nicht nochmal wegen meiner momentanen Gefühlslage, die ich gerade so an den Tag lege. Der Grund, Gott zu loben, liegt allein in ihm und seinem Handeln. Natürlich ist es leichter, wenn ich Gefühle habe Gott gegenüber, ihn Gott zu loben, wenn es gerade wunderbar läuft. Ja, so, du bist so erfüllt, weil du tolle Erfahrungen mit ihm gemacht hast. Natürlich. Und das ist ja auch nicht verboten. Dürfen wir uns ja darüber freuen, wenn es so ist. Aber es gibt eben auch Lebenssituationen, wo das ganz anders ist. Wo du merkst, ich bin eigentlich jetzt gerade nicht in der Lage, Gott zu loben, ihm zu danken. Es ist irgendwie nicht möglich und schon gar nicht mit irgendwelchen fröhlichen, netten Liedern. Es kann sein, dass du in so einer Situation bist. Und manchmal ist es so, dann ist das ein Gehorsamsschritt, eine Entscheidung, die viel mit dem Kopf zu tun hat, weil ich mir eben dessen bewusst ist, Gott bleibt gut, auch wenn ich ihn gerade vielleicht nicht so erlebe und ich ihn nicht verstehe. Gott bleibt der liebevolle Gott, auch wenn es gerade in meinem Leben ganz anders läuft. Dann ist es eine Kopfsache und eine Entscheidung zu sagen, okay, ich werde jetzt Gott die Ehre geben, weil er es immer verdient hat, selbst dann, wenn ich ihn nicht verstehe. Und deswegen prüft doch einfach mal, und das ist so mein Impuls auch an euch, mal prüft mal eure eigene Einstellung zu diesem ganzen Thema Lobpreis, Anbetung, auch im Gottesdienst. Man kann über Anbetung ja ganz viel sagen, Anbetung sollte eigentlich ein Lebensstil sein, ja, das ist ein anderes Thema. Wir können nicht alles allumfänglich jetzt allumfassend sozusagen hier thematisieren, aber prüft mal, was erhoffst du dir, wenn du sonntags in den Gottesdienst gehst, von dieser Zeit, wo wir Gott Lieder singen, wo wir anbeten, wo wir Lobpreis singen. Erhoffst du dir gute Gefühle? Erhoffe ich mir, dass ich erfüllt werde, dass es mir danach besser geht, dass ich zum Zug komme? Oder eine andere Frage, also Leute, ich ertappe mich da nämlich auch, das ist eine Frage, die ich mir selbst stelle. Die Frage ist, wer so, guckst vielleicht, ich schicke ja immer so eine Folie rum, wer Gottesdienst macht und so weiter, auf einer Homepage steht es dann auch, dann steht dann irgendwie, wer Lobpreis macht, dann denkst du, ah, da ist die Petra, da ist der Frank, da ist der Simon, unsere Lobpreisleiter, und dann denkst du, bei dem oder bei der kann ich mich nicht so fallen lassen im Lobpreis. Das ist der oder die interpretieren mir die Lieder zu fetzig oder nicht zu wenig fetzig oder was auch immer. Wir beurteilen ganz schnell, dann gehe ich ja doch nicht in den Gottesdienst, weil der Lobpreis ist dann nicht so gut. Kennt ihr das? Vielleicht kennst du es. Die richtige Einstellung ist die Frage. Wir waren in der Gemeinde, als ich im Reisedienst war, und dort gab es einen Lobpreis. Boah, ich saß da lange Zeit drin und habe gedacht, oh nein, ich kann nicht mehr, ich kann hier gar nicht Gott loben. So. Genau diese Einstellung, habt ihr gemerkt, es ist wirklich diese Einstellung so gewesen. Die Musik gefällt mir nicht und ist mir viel zu getragen und da ist gar kein Beat dabei und gar kein Groove und so weiter und so fort. Bis irgendwann bei mir auch mal Klick gemacht hat, habe ich gesagt, hey, Moment, hey, warum beten wir denn? Bete ich den Gott an in diesen Liedern? Geht es da um meinen Geschmack gerade oder geht es um Gott? Muss es mir gefallen oder muss es Gott gefallen? Ich glaube, Gott muss es gefallen. Und er sieht auch die Herzen derer, die da die Anbetung leiten. Ist das die richtige Einstellung? Ich will noch mal deutlich machen, wenn ihr diesen Lobpreissong euch anschaut in Offenbarung 15, was mir aufgefallen ist, ganz spannend im Vergleich zu den meisten aktuellen Lobpreissongs, es kommt nicht einmal das Wort ich vor. Es kommt nicht einmal das Wort wir vor. Und es sagt eine Menge über das aus, was eigentlich Anbetung und Lobpreis bedeutet, dass ich mich ganz und gar auf Gott fokussiere und mal von mir wegschaue. Nochmal Achtung, das darf man auch nicht zu eng sehen. Natürlich darf auch ich mal vorkommen im Lobpreis, ja, auch in Texten und so weiter. Aber es zeigt uns schon eine Richtung an. Zach Nies hat ein Buch geschrieben, Lobpreisleiter aus Dallas, eine Audienz beim König, entdecke den Weg zum Thron Gottes, hat gute Gedanken drin. Ein Gedanke habe ich mitgebracht, sehr provozierend. Er sagt, ist Anbetung für uns, werden wir Gegenstand der Anbetung zu kleinen Göttern in unserem Herzen. Wir werden Götzendiener. Anbetung ist nicht für uns, Anbetung ist für Gott. Anbetung ist nicht für uns, Anbetung ist für Gott. Und Achtung, das bedeutet natürlich nicht, dass wir in der Anbetung nicht Gott begegnen dürfen und dabei Gefühle entwickeln. Na, hoffentlich passiert das auch, das wünschen wir uns. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel der Anbetung. Das ist nicht die eigentliche Motivation für Lobpreis und Anbetung. Ein anderer Lobpreisleiter, Heiko Bölsen, ein Deutscher, schreibt in seinem Buch zum Lobpreis: Ich strecke mich in der Anbetungszeit nach spürbaren Gefühlen des Heiligen Geistes aus. Das darf ich schon, natürlich. Aber wenn nur gute Empfindungen das letztendliche Ziel sind, bekommt Gott keine Anbetung. Wir suchen im Lobpreis nicht die Gabe, sondern den Geber. Ganz guter Satz. Wir suchen nicht die Gabe, also die schönen Gefühle und die tolle Erfahrung, die ich jetzt vielleicht machen kann mit Gott, sondern den Geber. Das heißt, echte Anbetung zielt ganz und gar auf Gott, blickt ganz und gar auf Gott, eine vollkommene Ausrichtung auf Jesus, auf den Heiligen Geist, auf den Vater. Und noch einmal losgelöst von meinen Umständen. Und ich weiß, das ist manchmal eine Zumutung. Es ist manchmal eine Zumutung. Ich möchte euch erzählen von einem Mann, der heißt Hiob, den kennt ihr wahrscheinlich viele von euch, aus der Bibel. Ein Mann, der viel Leid erlebt. Hiob hat wirklich eine ganze Menge verloren. Er hat sein ganzes Eigentum verloren. Er hat seine Knechte verloren, also indem sie gestorben sind. Und dann verliert er letztendlich auch noch alle seine Söhne und Töchter. Er verliert seine eigenen Kinder. Und dann, Achtung, betet er, der Herr, ein ganz krasses Gebet eigentlich, der Herr hat es gegeben. Achtung, seine Kinder, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich glaube, ich finde das fast unmenschlich. Ich weiß nicht, ob ich so loben könnte in dem Moment. Und wenn wir Hiob sehen, merken wir, dass dieses Lob natürlich auch gemischt ist mit Klage. Ich darf Gott auch klagen. Auch das will ich mich nicht falsch verstanden werden. Gott, mein Leid klagen darf ich. Gott, meine schlimme Situation klagen darf ich. Ich darf ihm alles entgegenwerfen. Und er hält es auch aus. Und trotzdem sehen wir hier bei Hiob so einen Dennoch. Ein Dennoch. Dennoch lobe ich dich, weil ich weiß, wer du bist. Dass du ein guter Gott bist. Dennoch lobe ich dich, weil ich weiß, dass du gut gehandelt hast in meinem Leben. Du bleibst derselbe gute Gott. Ein Beispiel will ich noch euch mitgeben von Zach Nies aus seinem Buch. Er schreibt von einem seiner besten Sonntagmorgen-Gott-Momente, so nennt er das. Und es war keine einfache Lebensphase. Es war ein Tag, an dem er und seine Frau ihren zweiten Sohn frühzeitig verloren haben. Eine Fehlgeburt. Der Name stand fest, Matthias sollte er heißen. Er war irgendwie emotional schon Teil der Familie. Und Zach und seine Frau Jen hatten sich also schon so gefreut. Wahrscheinlich haben sie schon das Bett eingerichtet, wie auch immer. Was man so für Vorbereitungen trifft, wenn ein Kind herkommt. Am Morgen nach der Fehlgeburt war Sonntag. Und Zach erzählt, wie er mit einem gebrochenen Herzen in den Gottesdienst ging. Und wir können uns, jeder, der Kinder hat und nur den Ansatz der Vorstellung hat, dass ein Kind stirbt oder nicht da sein könnte, können wir es ansatzweise zumindest nachvollziehen, dass er ein gebrochenes Herz hatte. Und dann trifft er eine Entscheidung. Er wollte dennoch, trotz dieses gebrochenen Herzens, den Lobpreis anleiten. Er war Lobpreisleiter, was Lobpreisleiter in der Gemeinde. Es gibt manche Gemeinden, die haben Lobpreispastoren, also die wirklich für den ganzen Musikbereich ganz und gar zuständig sind. Warum tut er das? Warum geht er dahin und lobt? Und da lasse ich ihn lieber selbst mal zu Wort kommen, wie er das weiter berichtet. Warum geht er in den Lobpreis? Er schreibt, weil Gott es wert ist. Irgendwann in der Mitte des zweiten Liedes fing ich an zu weinen. Die Gemeinde wusste, was passiert war. Also stoppte ich den Lobpreis und erzählte es. Noch einmal, ich erzählte alles, was wir geglaubt hatten, was wir getan hatten, was wir gebetet hatten und dass wir unseren Sohn trotzdem verloren hatten. Und dann sagte ich, Leute, ich vertraue Gott nicht, weil er immer das tut, was ich will. Ich vertraue ihm, weil er schon bewiesen hat, dass er mich liebt. Weil er schon bewiesen hat, dass er mich liebt. Und selbst wenn ich ihn nicht immer verstehe, weiß ich, dass er für mich immer das Beste im Sinn hat. Und dann schreibt er weiter, und ich führte sie zurück in den Lobpreis, und die Anbetung Gottes an diesem Tag wurde in der Gemeinde etwas freigesetzt, so beschreibt er. Es gab so viele Menschen, deren Erwartungen erschüttert wurden. So viele Menschen, die verletzt und beraubt wurden. hatten Gott vertraut und standen am Schluss mit leeren Händen da, so wie sie eben jetzt. Und an diesem Tag vergaben diese Menschen Gott. Es mag sich die Irrlehre, wie Irrlehre anhören, schreibt er, aber sie hatten Gott Vorwürfe gemacht, dass sie ihre Wünsche nicht erfüllt hat und sie mussten ihm vergeben. Doch meine geäußerte Erfahrung hat Gott das Herz der Menschen und ihre Beziehung zu ihm geheilt. Ehepaare, deren Ehe am Zerbrochen war, sprachen sich gegenseitig Vergebung zu. Paare, die Kinder verloren hatten, weinten vor dem Herrn und beteten ihn zum ersten Mal nach dem Verlust an. Gott heilte Herzen an diesem Tag, weil Leute sahen, dass jemand bereit war, Gott zu vertrauen und ihn zu preisen, ohne Rücksicht auf die Umstände. Wisst ihr, es ist heilsam, unheimlich heilsam, mal von sich wegzuschauen. Und auch von seiner schwierigen, vielleicht ganz leidvollen Erfahrung, die man gerade macht. Mal wegzuschauen davon und dann im Lobpreis mal nur auf Gott zu schauen. Und das rückt so manches zurecht wieder. Es ist nicht immer so, dass dann immer leichter wird, aber es rückt vieles zurecht. Und es verändert uns auch. Richard Foster, ein Theologe, sagte mal, vor dem heiligen, ewigen Gott zu stehen, bedeutet verändert zu werden. Vor dem heiligen, ewigen Gott bedeutet verändert zu werden. Und wisst ihr, das ist das Paradoxon des Lobpreises und wahrer Anbetung. Es ist ein Paradox. Gerade wenn ich von mir und meiner Situation Abstand nehme, gerade dann, wenn ich in der Anbetung nur auf Gott schaue und nicht mehr auf mich, auf das, was er in der Geschichte getan hat, auch in meiner Geschichte getan hat, dann werde ich plötzlich zum Beschenkten. Dann werde ich plötzlich zu jemand, der Heilung erfährt. Eine Heilung, die ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte. Singst du noch oder anbetest du schon? Bist du solch ein Anbeter? Bist du solch ein Anbeter? Betest du den Vater an, erfüllt vom Geist Gottes, in der Beziehung zur Wahrheit in Person in Jesus? Und da kommt es gar nicht drauf an, was für Lieder das sind. Hauptsache, es sind Lieder, die dich ausrichten auf Gott. Das kann ein Choral sein, der 500 Jahre alt ist. Das kann ein ganz top neuer Lobpreissong ist, den Groove, den du super findest. Nein, es kommt darauf an, dass du dich ausrichtest auf ihn. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und ich lade dich dazu ein, tatsächlich dich auszurichten auf Gott, mal ganz von dir wegzuschauen, nur auf ihn, in dieser Zeit, in der wir Gott loben jetzt. Und wer bei dieser Zeit aufstehen will, der ist da herzlich jetzt eingeladen, aufzustehen, ruhig, steht ruhig auf, wenn ihr das möchtet. Und ihr dürft die Hände dabei heben, ihr dürft die Hände falten, ihr dürft auch sitzen bleiben, ganz euch überlassen. Und wir wollen uns auf Gott ausrichten. Jesus, so kommen wir zu dir jetzt. Und du siehst, wo wir gerade stehen und wollen dich groß machen, weil du ein heiliger Gott bist, ein liebevoller Gott bist, die Liebe pur. Du bist der einzig Wahre und du bist der einzig Gerechte. Du bist der, der gut gehandelt hat in unserem Leben schon und im Leben so vieler anderer. Du bist Gott, du bist groß. Jesus, wir wollen dich anbeten.